Radar und Echolot drunter und drüber. Literarische Texte zu Gehör bringen. Achim Rix, Geschichte mit Frau Jepsen. Sie hatte sie einfach stehen lassen. Nicht auf diese Frage geantwortet, nicht antworten können. Vollkommen sprachlos war sie gewesen. Von einem Gefühl hilflos machender Sinnlosigkeit geflutet, hatte sie ihre Tasche gepackt, das Klassenbuch genommen und ohne sich noch einmal umzudrehen, den Raum verlassen. An den Weg zur Treppe, vorbei an der Vitrine mit den ausgestopften Vögeln und Kleintieren, hatte sie keine Erinnerungen. Nur, dass sie einem inneren Rauschen nachgelauscht und gefühlt hatte, dass da etwas weggespült worden war, von dem sie noch nicht genau sagen konnte, was es war, nur wie es war, hilflos, machend und von elementarer Wucht. Ja. Deutlich erinnerte sie sich, wie sie die stets knarrende Treppe mit dem schmiedeeisernen schwarzen Geländer betreten hatte, die sich im Karree abwärts immer an der Wand entlang um einen sinnleeren Treppenschacht wand, der ihr stets ein wenig Angst machte, und dass Michael ihr hier entgegengekommen war, der Kollege, der im Lehrerzimmer neben ihr saß und zu dem sie noch am meisten Kontakt hatte, auch weil er in der Fachkonferenz Geschichte ihre Position sanft stützte. Und während Schülerinnen und Schüler an ihnen vorbei abwärts in die Pause gestürmt waren, war sie kurz stehen geblieben, ja, hatte stehen bleiben müssen, weil er zwei Treppenstufen tiefer und doch auf Augenhöhe ihr den Weg versperrt und besorgt gefragt hatte: Heidrun, was ist passiert? Geht es dir gut? Sie wusste nicht mehr, was sie geantwortet hatte. Irgendeine alles in Ordnung versichernde Floskel, die man so sagt, eine Konvention wie seine Anteilnahme auch, und wer will schon hineingezogen werden in die Abgründe des anderen, und wer will schon sie jedenfalls nicht einem Kollegen eröffnen, dass man gerade pädagogisch versagt hatte und schlimmer, dass man sich im Innersten getroffen fühlt. Sie war, ja, sprachlos war sie gewesen, unfähig zu einer Antwort. Bianca nicht zu antworten war unverzeihlich unprofessionell, aber sie hatte nicht anders gekonnt. Natürlich war ihr klar, dass sie Bianca durch ihr wortloses Weggehen eine Antwort gegeben hatte. Nicht verhalten kann man sich nicht. Sie war authentisch gewesen, das zumindest. Authentisch durfte man als Lehrerin sein, sollte man sogar. Aber so? Bitterer Hohn und Selbsthass stiegen in ihr auf. Seien Sie authentisch, hatte ihr Ausbildungsleiter im Referendariat mehrfach gefordert. Sie hatte dagegen gehalten, dass Eichmann sicherlich auch sehr authentisch gewesen sei, obwohl sie wusste, wie und was hier gemeint war. Urlange her, über 35 Jahre. Raus, weg von hier. Das war der alles bestimmende Gedanke gewesen, und so hatte sie den preußischen Backsteinbau fluchtartig verlassen, der architektonisch an einer Kaserne erinnerte, an eine diesem Gedanken verpflichtete Lehranstalt und nicht an eine flexibel nutzbare, individualisierte Lernumgebung. Nach oben hatte die Deckenhöhe dafür stets genügend Platz geboten, das gerade gängige Kaiser- oder Führerbild gebührend hochzuhängen, auf das man es von unten aufblickend huldigen lassen konnte. Sie war ins Auto gestiegen und zielstrebig vom Lehrerparkplatz gefahren. Zielstrebig? Nein, so war es nicht gewesen. Weg, einfach weg, hatte sie gewollt, aber nicht gewusst, wohin. Einfach weg. Ganz mit routiniertem Automatismus hatte sie den täglichen Heimweg eingeschlagen. Dafür waren sie ja da, diese hilfreichen Routinen und Rituale, dass man nicht nachdenken muss. Man steuert ein Auto, man nimmt den eingeübten Weg, bleibt in der Spur. Man kann etwas tun und an etwas anderes denken. Man muss es nur oft genug gemacht haben oder genug machen. So funktioniert auch das Töten. So war sie gefahren, automatisch blind. Und erst kurz, nachdem sie bereits von ihrer täglichen Tour abgebogen war, wurde ihr bewusst, dass sie beschlossen zu haben schien, einen Spaziergang an der Förde zu machen, und erst als sie in den Gänsekrug Redder einbog und hinunter zum Wasser fuhr, erst da hatte sie gemerkt, dass sie die ganze Zeit über die Leningrader Sinfonie von Schostakowitsch gehört hatte und den CD-Player ausgeschaltet. Sie hatte den Wagen geparkt, und dann war sie ausgestiegen. Die Sonne schien mit Maikraft, ein schwacher Wind wehte ihr entgegen, wellte das Wasser leicht. Möwen schrien Begrüßungsfloskeln. Auf den Anleger der Fördeschifffahrt steuerte gerade eins der Fahrgastschiffe zu, das weiter in Richtung Innenförde zum Anleger beim Hauptbahnhof fahren würde. Sie überlegte, ob sie auf das Schiff in die andere Richtung warten, bis nach Laboe fahren und dann zu Fuß am Ufer zurückgehen sollte, und entschied sich zuerst zu laufen. Sie atmete tief ein, sog die Luft förmlich in die Lungen, füllte sie mit diesem leicht würzigen, mit Aromen von Seewasser, Seetank und nassem Holz versetzten Luft. Der Blick weitete sich bis zum Horizont, Wasser, Wind und Wolken. Die Norwegenfähre, heute die Color Fantasy, zog vorbei, dann muss es ca. 14:20 sein. Ja, kam hin. Also los. Geschichte hatte auf dem Stundenplan gestanden, oder wie die Schüler es sagen würden, Geschi mit der Jepsen. Geschichte. Was für Möglichkeiten, was für ein Fach. Ihre Schüler schafften kaum die Gegenwart. Und du, Heidrun? Am Mönckeberger Segeler Hafen schwappten Wellenausläufer an die Kaimauer. Die Yachten dümpelten an ihren Verteuungen. Vereinzelt schlugen Leinen und Fallen an Masten einen synkopisch-maritimen Rhythmus. Beliebt war sie nicht gerade. Auch die Schülerinnen und Schüler fanden sie unbequem. Beliebt waren Kollegen, die selbst ununterbrochen redeten, dabei einen gewissen Unterhaltungswert performten, wie das heute hieß, und entschieden keine Fragen stellten. In die Schule kam man schließlich, um sich zu erholen. Etwas lernen, was denn, und vor allem wozu? Erschrocken zuckte sie zusammen. Ein Frachter ließ sein Typhon anschwellen wie eine dröhnende Drohung. Um einer kleinen Jolle den Marsch zu blasen, die in seinem Fahrwasser dümpelte. Wie sollte der auch bremsen oder ausweichen? Sie beobachtete, wie der Mann an der Pinne und die Frau im Vorschiff hektisch aus dem Weg zu kreuzen versuchten. Ihre Gesten deuteten auf gegenseitige Schuldvorwürfe. Ging gerade noch gut. Ach, alles irgendwie sinnlos. Ihr Geschichtsanspruch, was für sie wichtig war, sie verstanden es nicht. Es hatte nichts mit ihnen zu tun, nichts mit den Dramen, die sich zwischen Chatroom, Party und Schule abspielten, und sie verstanden nicht, sie zu erreichen. Faschismus, das war tiefstes Gestern, vorgestern, nee, echt Steinzeit. Andererseits, es war ihr gelungen, Frau Rosenfeld noch einmal zu überreden, als Zeitzeugin zu den Schülerinnen und Schülern zu sprechen. Emotional hatte das gewirkt, hatte berührt und beeindruckt. Und auch hier hatten die Jugendlichen kaum Fragen formulieren können, war es dem unglaublichen Geschick von Lea Rosenfeld zu verdanken, Gedankenlosigkeit durch direkte Ansprache aufzulösen, Vorstellungen zu ermöglichen und Fragehorizonte aufzuzeigen. Dagegen der Besuch der Wehrmachtsausstellung. 1,5 Stunden herumgehen, zuhören, sich lesend mit Schautafeln auseinanderzusetzen. Nach 10 Minuten konnten die meisten nicht mehr stehen, Dennis hatte gleich Rückenschmerzen, mehrere hatten Durst, Tabea fand es total langweilig, es gäbe ja nicht mal ein Video, und ob sie nicht zwischendurch ein Rauchen gehen könnten mit 14. Selbst ihre Bedürfnisse äußerten sie in unvollständigen Satzkonstruktionen. Adressatengemäßes Sprechen. Aber viele der Eltern machten diesbezüglich auch keinen Unterschied zwischen sich und ihren Kindern. Zwei Schwäne glitten gemächlich durchs bleigraue Wasser, das ihre gleißende Weiße betonte. Sie ignorierten den Hund, der wild bellend am Ufer auf und ab lief und dessen Frauchen vielfältige bittende Argumente probierte. Da wäre sie ausnahmsweise auch einmal für Befehle gewesen. Diese Medienkids. Routinierte Konsumenten waren sie, zappelten von einem Reiz zum nächsten. Ihre Aufmerksamkeitsspanne reichte kaum noch bis zum nächsten Werbeblock. Schon sich an verabredete Zeiten halten zu können. Ach, Heidrun, tolle Gesellschaftskritik. Aber sie war zu lange im Geschäft, um die Veränderung nicht zu registrieren. Generation alles sofort und ganz groß. Erziehungsberechtigte, deren Erziehungsverhalten auf Konfliktvermeidung ausgerichtet war, so wie das einiger ihrer Kolleginnen auch. Weggucken um der eigenen Ruhe willen. Was hatten wir schon mal? War das jetzt wieder ihr moralischer Rigorismus? Ja. Ihr fielen immer gleich Relationen zum Faschismus ein. Sie witterte geradezu den Bezug. Ihr moralischer Rigorismus. Sie erinnerte sich noch, wie Dieter das zum ersten Mal zu ihr gesagt hatte. Spöttisch zwar schon damals, aber bewundernd, anerkennend und wie er dann versucht hatte, sie zu küssen, was sie zunächst abgewehrt hatte, da doch das Referat für das Hauptseminar Geschichte über den 9.11.23 noch nicht fertig war. Dein moralischer Rigorismus. Am Ende, kurz vor ihrer Scheidung, klang es nur noch müde und resigniert, nicht einmal mehr anklagend, wütend. Da hatte Dieter bereits die Front gewechselt, wie er es formuliert hatte. Seine neue Front war seine Referendarin gewesen, 13 Jahre jünger und Greenpeace-Aktivistin. Das sei zumindest diesseitig, hatte er gesagt. 15 Jahre war seine Zwillinge nun auch schon alt, etwa in dem Alter ihrer Schüler. Mönckeberg, Kitzeberg, was hier halt so als Berg galt. Eiszeitliche Endmoränenhügel, die da, wo man Berg sagte, nicht einmal als Erhebung wahrgenommen worden wären. Alles eine Frage der Relation. Sie war ja bereit zu relativieren. Aber die Kraft, die sie das kostete, hatte sie nicht mehr in dem Maße wie früher. Irgendwie hatte es sich verschoben. Ihre Ansprüche, ihre Kraft, das, was die Jugendlichen mitbrachten oder zu leisten imstande waren, verschoben zu ihren Ungunsten. Sicher auch zu deren Ungunsten. Nicht umsonst klagten die Firmen über fachliche und vor allem auch über soziale Defizite, setzten auf interne Schulungsmaßnahmen. War sie dünnhäutiger geworden? Ja, sicherlich. Auch das. Sie merkte, dass sie trödelte, als wollte sie etwas vermeiden oder umgehen. Was war schon passiert? Dieser Satz, belanglos eigentlich und erklärbar, die Äußerung eines 14-jährigen Mädchens, die auf den ersten allgemeinen Abschluss zusteuerte, Bildungsgang Hauptschule hätte man früher gesagt, die noch ohne Lebensentwurf und Fragen wie, wo komme ich her und wo will ich hin, lebte, Fragen, denen sie sich selbst ihr denkendes Leben lang gebeugt hatte, was, wenn sie ehrlich war, auch nicht stimmte. Denn gerade Bianca reflektierte ihre häusliche Situation mit ihrer alleinerziehenden Mutter und den wirtschaftlichen Möglichkeiten treffend genau und hatte ihre Berufsperspektive realistisch klar im Blick. Aber dennoch, dieser Satz, der ihr eine Kluft offenbarte und der sie an all ihre Bemühungen, ja an ihrem eigenen Lebensentwurf zweifeln ließ. Frau Jepsen, müssen wir den zweiten Teil von diesem Hitler-Film auch noch sehen? Das ist doch voll langweilig. Man weiß doch, dass der stirbt. Von wegen zweiter Teil. Sie hatten schlicht mitten im Film aufhören müssen, weil die preußische Taktung des Unterrichts nach 45 Minuten verhinderte, sich der Untergang in Gänze anzusehen. Was machte diesen Satz so gewaltig, dass er so etwas wie ihren eigenen Untergang auslöste? Was? Ein Traditionssegler, Zweimaster, glitt langsam durchs Wasser. Eine Frau turnte im Netz unterhalb des den Bug verlängernden Baumes und schien Segel setzen zu wollen. Klüverbaum fiel ihr ein. Das war wohl die Bezeichnung. Diese verwirrende Mechanik der Segelführung. Da lebte sie schon so lange am Wasser und hatte keine Ahnung von diesen Dingen. Gehörte auch das zu den Versäumnissen? Mit Opa, der keinen anderen Namen für sie gehabt hatte und der auch nicht unterschieden werden musste von einem anderen, da es nur diesen einen, nämlich Mutters Vater, gab und dem selbst ihre Mutter, die sie selbst nie anders als in dieser, wenn man so will, Gattungsbezeichnung benannt hatte, nannte ihn, soweit sie zurückdenken konnte, ebenfalls Opa. Mit ihm war sie oft diesen Weg gegangen, als kleines Kind schon, bis zum Ehrenmal auf der Miltenorter Schanze, wo sie stets eintraten, und danach das Eis an der Bude beim Strand, wo Opa einen Strandkorb mietete und sie badete, im Sand spielte oder später las. Das Ehrenmal mit dem großen Adler auf dem sie weit überragenden steinernen Podest, der gefährlich aussah, der seine Flügel flugbereit ausgebreitet und vor dem sie immer ein wenig Angst gehabt hatte, auch wenn sie wusste, dass er aus Bronze war. U-Boot, Ehrenmal. Schon bevor sie in der Schule rechnen lernte, hatte sie diese Zahlen aufsagen können, ohne rechte Vorstellung. Erster Weltkrieg 5249, Zweiter Weltkrieg 30.003 tote U-Boot-Fahrer. Die zweite Zahl hatte sie als drei Nullen und noch eine drei gelernt. Zum Gedenken aller Toten der U-Boot-Waffe bei der Weltkriege 1914 bis 1918 und 1939 bis 1945. Im Jahr 2000 wurde dieser Satz ersetzt durch in ehrendem Gedenken für die auf See gebliebenen deutschen U-Boot-Fahrer, der nun auch die in Friedenszeiten ums Leben gekommenen einschließen sollte. Natürlich war sie mit Dieter hier gewesen, hatte ihm, dem Kölner, die Augen geöffnet, wie er gesagt hatte, für die Schönheit dieser Fördelandschaft, war mit ihm zum Ehrenrund hinabgestiegen, hatte ihm die Tafel gezeigt. Dieter hatte die Erinnerungskultur der kaiserlichen und faschistischen Marine im Mariner Ehrenmaler Bö gegen das Erinnern an den Einzelnen, gegen die persönliche Betroffenheit gestellt. Ihr war unbehaglich gewesen. Wie sollte es anders sein an einem solchen Ort? Und doch war das einmal, trotz des allgegenwärtigen Adlers, ein unbeschwerter Kindheitsort gewesen, ein routiniert vertrauter Punkt auf der Ausflugsroute mit dem geliebten Großvater. Und auch mit Dieter hatte sie ein Eis gegessen und sie waren zum Strand gegangen. Der Strandkorb hatte jetzt ihnen gehört und sie waren innerlich erhitzt in das Wasser gestiegen, in diese weite Tiefe, in das immer zu kalte, zu nasse Wasser, das bis zum Horizont reichte. Lange war sie nicht mehr hier spazieren gegangen, hatte diesen Teil der Förde gemieden. Opa und sie waren dabei gewesen, als 1970 die Bronzetafeln mit den Namen der ertrunkenen, um das Leben gekommenen U-Boot-Fahrer eingeweiht wurden. Auch der Name seines Bruders stand nun dort und sie erinnerte sich an die Tränen der stummstehenden Angehörigen, an das lastende Schweigen, das begreifbare Entsetzen über das Unbegreifliche 25 Jahre nach Kriegsende. Heute, hier und jetzt sind wir alle gefragt, alles zu tun, damit der Friede unter uns und in uns erhalten bleibt, hatte ein Redner ausgerufen. War ihr das gelungen? Ihre Radikalität hatte Dieter lange bewundert oder sie hatte geglaubt, dass er es tat, bis er sie verglichen hatte. Heidrun, Gudrun. Absurd, Gudrun Enslin. Da klingen nicht nur die Namen gleich, hatte er mit unterdrückter Wut herausgepresst. Deine moralische Unerbittlichkeit ist genauso unerträglich und in ihrem Schlussfolgerung mindestens so menschenverachtend wie. Das Ende des Satzes war in ihrem Schrei untergegangen, mit dem sie sich auf ihn gestürzt hatte, der Anfang aber hatte sich ihr eingebrannt. Bei ihr war es doch eher ein permanent privater Impuls, gespeist aus den Verletzungen, dem Bruch zwischen ihm, Opa und ihr, der Vaterlosen und irgendwie auch Mutterlosen. So hatte auch ihr Professor geurteilt, ihre Examensarbeit Erinnerungskultur am Beispiel des U-Boot-Ehrenmals in Mölden-Ort sei seltsam und politisch. Die Schleusentore mussten gerade geöffnet worden sein. Eine Handvoll Schiffe nahm Fahrt auf und lief im Bogen auf das rechte Vorderufer zu, in Richtung der durch den Leuchtturm markierten Friedrichsort der Engel, Nord-Ostsee-Kanal. Buchstäblich mit den Händen gebuddelt hatten sie den, damit seine kaiserliche Majestätskriegsflotte strategisch flexibel zwischen den Fronten operieren konnte. Eines der kleinen Containerschiffe im Ostseeverkehr, ein Kymo, ein Kreuzfahrer. Winkende Passagiere auf dem Oberdeck. Auf dem Weg zu den Perlen der Ostsee. Stockholm, Riga, Helsinki, St. Petersburg. Helen schien das Ehrenmal von Anfang an gehasst zu haben. Schon als kleines Kind war sie nicht zu beruhigen gewesen, hatte unaufhörlich geschrien, wenn nur der Adler in den Blick geriet. Helen, ihre Tochter. Welch ein Glück von Anfang an. Vorsätze über Vorsätze, nicht wie ihre Mutter. Sie war da gewesen, hatte versucht, mit reduzierter Stundenzahl Schule und Kind gerecht zu werden, hatte gesorgt und sich gesorgt. Und war das denn so falsch? Erwartet, dass sie ihr zumindest eines Tages Recht geben würde. Der Tag war noch nicht gekommen. Dafür der gebrüllte Satz, sie habe ein Recht auf ein eigenes, selbstverantwortetes Leben, ein Recht, Fehler zu machen und Menschen auch nach anderen Kategorien als den ihrigen zu beurteilen, das soll in ihren faschismusfixierten Pädagogenschädel doch wohl reingehen. Lebte sie deshalb am anderen Ende der Republik? Berge statt Förde? Hier gibt es zumindest keine U-Boot-Ehrenmale, hatte sie neulich am Telefon gesagt. Vielleicht sollte sie auch einmal eine solche Kreuzfahrt machen, mal ein wenig ausbrechen aus ihren gewohnten Bahnen. In Labö ließ sie die neue schicke Marina Baltic Bay links liegen und steuerte den altbekannten Gewerbehafen an, schlenderte am Rettungsschuppen der DGZRS vorbei. Rettungsschuppen. Ein Wort, das schon als Kind ihre Fantasie beschäftigt hat und ebenso dieses sperrige Gebilde, Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Am Museumssteg lagen ein paar altehrwürdige Holzschiffe, Segler vor allem. Poliertes, glänzend schimmerndes Holz, und obwohl sie von Bootsbau nichts verstand, dachte sie klassische Formensprache, empfand sie irgendwie auch Respekt davor, dass hier etwas bei allem zu treibendem Aufwand standhielt gegen die Moderne, gegen die Kunststoffwelt, sich trotzig oder besser sich würdevoll hielt. Und gegenüber der Seenotrettungskreuzer Berlin. Irgendwie ein Klischee, aber hier am Rand des Hafenbeckens war tatsächlich eine Schiffsschraube aufgestellt, deren zugehörige Tafel verriet, dass sie zu einem am 13.03.1975 ca. 10 Seemeilen nordöstlich vom Kieler Leuchtturm gesunkenem dänischen Schiff gehört hatte, dessen Besatzung vom Seenotrettungskreuzer geborgen worden war. Aus Bronze, 2400 Kilo Durchmesser von 240 Zentimetern. Den klaut so schnell keiner. Unschlüssig fragte sie sich, ob sie noch weiter in Richtung des Laboer Marine Ehrenmals gehen sollte. Dann hätte sie auch an dem am Land aufgedockten U-Boot, das als Technikmuseum firmierte, vorbeigewusst. Nee, doch schon zurückfahren? Mein Fahrplan, das wusste sie, hing an dem kleinen Haus aus rotem Backstein auf dem grauen Feldsteinsockel am Ende des Kais, wo die nach links schwenkende Mole begann, die den kleinen Hafen vor der See abtrennte und wo auch die Förde Schiffe anlegten. Ein Schild warb für die SFK, Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel, Fahrscheine. Da konnte sie nachher welche, aber an Bord war auch kein Problem. Parallel zum Hafenbecken trennte eine kleine Böschung den Kai vom etwas höher liegenden Gelände ab. Die Böschung hatte man auch genutzt, um 4 Parkbänke aufzustellen, die durch ihre leicht herausgehobene Lage einen guten Blick auf das Becken versprachen. Sie hatte wohl noch Zeit. Man konnte von hier den Fördedampfer kommen sehen. Die letzte Bank war noch unbesetzt. Sollte sie die Böschung hoch durch die Rabatten? Nein, niemand schien. Dennoch beschleunigte sie, ging mit gebührendem Abstand zur steil abfallenden Wasserkante entlang bis zum Ende des Walds, wo kurz vor dem kleinen Haus, dessen Giebelseite mit Werbeschildern überzogen war, rechts ab und steuerte die Bank ordnungsgemäß von hinten an. Hier frische Fischbrötchen. Das hier lag diagonal im stilisierten gelben Kreis einer Sonne. Am linken Bildrand stand ein klassisch rot-weißer Leuchtturm und unten schwammen 3 Fischkutter in azurblauer See. Darunter ein Schild, hier Fahrscheine für Fördefahrt und Hafenrundfahrt. Preislisten für Wurst und Getränke, sogar ein Brett, das als Bank dienen konnte, hatte man an den Feldsteinsockel angebracht.
»Ach nee, da ist mein Ausguck ja schon eingenommen.«
Sie drehte sich um. Ein alter Mann von fülliger Statur kam langsam die letzten 3 Schritte auf sie zu, umkurvte, sich an der Rückenlehne abstützend, die Bank holte tief Luft. »Aber geht wohl«, sagte er, setzte sich bedächtig niedersinkend auf dem Platz zu ihrer Rechten, nickte ihr freundlich zu. »Ah«, sagte er behaglich, die Beine ausstreckend. Er verschränkte ungewöhnlich große, fleischige Hände vor seinem Bauch. Derbe Schuhe, dunkelblaue Hose aus festem Segeltuch, ein Pullover von gleicher Farbe und eine ebenfalls blaue, wollende, dicke Jacke. Sein Gesicht, wettergegerbt und von unzähligen Fältchen durchzogen, bartlos, die großen Ohren sehr alter Männer, aber keine Brille und immer noch volles, silbergraues Haar. »Sie sind wohl Lehrer denn«, sagte er und amüsierte sich königlich über ihr überraschtes »Woher?« »Na, Sie haben da so ein Tüdelband, woran man Sie nun all Ihre Schlüssel verteuen, da aus der Hosentasche hängen, und da bin ich mal mit meiner Vermutung vor Anker gegangen.« Tatsächlich, das rote Schlüsselband mit dem Aufdruck GEW-Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft lugte aus ihrer Hosentasche, einer ihrer hilflosen Versuche, nicht immer nach ihren Schulschlüsseln suchen zu müssen. »Ja«, sagte sie, »gut beobachtet.« Sie merkte, dass sie zum ersten Mal, seit sie die Schule verlassen hatte, wieder lächelte. »Mein Sohn ist auch bei dem Verein, oder war, weiß ich nicht, hat schon letztes Jahr abgemustert.« Wenn sein Sohn etwa 65 Jahre alt war, dann dürfte er so Ende 80 sein. Als hätte er Anschluss an ihre Gedanken, sagte er, »Nee, 94 bin ich, Jahrgang 17, letztes Jahr 100, er lachte vergnügt. »Na, Peter, alter Seebär, wieder auf Posten?« rief ihm ein vorbeigehender Mann zu. »Jo, jo, eins Chlor!« Der Mann kletterte geschickt an Bord eines Schiffes mit dem Namen Kehrheim 2. »Das ist das, was übrig geblieben ist«, sagte der Alte. »Hochseeangelfahrt führen Touristen und Freizeitkapitäne.« Er sagte es ganz einfach nur feststellend, bemerkenswert frei von Lamoyanz. »Sie waren Fischer?« fragte sie. »Jo, alte Familientradition«, sagte er. »Wir waren hier nicht die Einzigen. Ein Kutter, eine Familie, sind nicht immer alle zurückgekommen.« Sie sahen beide dem täglich trägen Treiben im Hafen zu. Der Seenotrettungskreuzer lag auslaufbereit, den Bug in Richtung Hafenausgang.
Und bei Ihnen, alte Lehrerdynastie?
Mein Großvater war Nazi, sagte sie scharf. Das taugt nicht für eine Familientradition.
Fischer auch nicht, Sie sehen ja.
Er machte eine ausladende Geste in Richtung Hafen. Immerhin, einige Generationen hat es funktioniert, mehr schlecht als recht.
Möwen stritten sich kreischend um einen Fischkadaver, der von einem Schiff geworfen worden war und auf dem ein Transparent für Hochseeangelfahrten warb.
Aber Nazi ist ja nun nicht direkt ein Beruf, knüpfte er wieder an. Erst Kriminalpolizei, dann, sie brach ab, setzte wieder an, Zerschlagung der Roten Kapelle. Er pfiff durch die Zähne. Kiek an, daher weht der Wind.
Weil man die das Morse-Alphabet nutzenden Funke in der Sprache der Geheimdienstler als Pianisten bezeichnete, waren all diejenigen, die mit Moskau und derartiger Verbindung standen, eben die Rote Kapelle. Eine Kapelle aus Pianisten. Schon hier lag der Irrsinn offen zutage. Einzelne, kleine Gruppen, die unabhängig voneinander agierten, wurden auf diese Weise zu einer Organisation gemacht, die so nie existiert hatte. Erst durch die Gestapo, dann im Geschichtsbild der Sowjetunion und in der Nachkriegsöffentlichkeit beider deutscher Staaten. Da natürlich sehr unterschiedlich. Spionage und nicht Widerstand. Und dann auch noch für die Kommunisten. Das fanden auch die Amerikaner interessant. Harro Schulz-Boysen und sein Richter, beides Kieler. Gegen den Staat hatte man nicht zu sein, egal wie sich dieser generierte Hochverrat. Und wenn das anklagetechnisch nicht reichte, käuflich, sexuell unmoralisch, sippenhaft. Wer hatte da was verraten?
Ich war ein dummer Junge. Auf welchem Schiff man segelt? Purer Zufall.
Hatte er vorher schon etwas gesagt oder an welchen Gedanken knüpfte er diesen Satz?
Jede Generation hat er wohl so ihre Anfechtung. Bei meinem Sohn waren es der Vietnamkrieg und Bordermeinhof. Der wäre da fast abgesoffen.
SAR stand seitlich am Bug der Berlin, Safe and Rescue.
Hatten Sie jemals so einen Konflikt, wo Ihre Existenz oder die Ihrer Familie, fragte er leise.
Muss ich in einem KZ gewesen sein, um beurteilen zu können?
Sie hat es wieder mit dieser ihr so eigenen Schärfe gesagt, die ihr plötzlich unangenehm war.
Dass dort eine menschenvernichtende Einrichtung ist, dafür nicht, sagte er.
Die Möwen stritten jetzt um einen Dorschkopf, kreischend, niederstoßend, flügelschlagend, zeternd und zerrten sie einander die Beute aus dem Schnabel, bis eine mit dem Fischkopf abhob und die anderen im wilden Zickzack hinterdrein. Und als die erste den Kopf verlor und er in das Wasser klatschte, begann das Spektakel von Norne.
»Sie mögen die Extreme, wa? Flaute und Sturm«, sagte er, mir feststellend als fragend.
Sie schwieg. Ihr moralischer Rigorismus, ja, dachte sie, ein Ja, das ihr müde und erschöpft klang. Sollte sie einfach loslassen?
Ihr Vater? Fragte er unvermittelt.
Hab ich nie kennengelernt.
Dann war der Großvater für sie, ja, kann ich mir vorstellen. Und plötzlich ist er gleichzeitig noch so eine Art blinder Passagier. Da kriegt ihr Korn leck und eine gehörige Schlagseite.
Hat es selbst erzählt, sagte sie, wollte, dass ich es verstehe.
Haben sie aber nicht.
Er schwieg.
Und dann unterrichten sie wohl auch noch Geschichte.
Sie sah, dass er leise lächelte.
Sie schwiegen eine Weile. Sie fühlte sich leer und doch eigentümlich erleichtert.
Ja, sagte sie.
Manchmal ist die Strecke zwischen zwei Seezeichen mit einem Schlag segelbar, sagte er. Meistens muss man aber kreuzen.
Und Sie? Fragte sie.
Ich sitze hier bloß bald jeden Tag. Man kommt ins Gespräch. Die Menschen sind unterschiedlich.
Nach einer Weile, Man lernt Wind und Wellen lesen, hat seine eigene Logik. Sollte man besser respektieren. Ich denke über das Scheitern nach, sagte sie. Jo, sagte er. Ganz normal. Ja, sagte sie, und doch will man immer ein bisschen mehr. Ich habe immer wieder eine Planke oder Land unter die Füße gekriegt, sagte er. Und was bin ich manchmal nass geworden? Er schüttelte leicht den Kopf. Das ist doch was, das schafft nicht jeder. Sie sah, dass ein Förtedampfer Kurs auf La Bue nahm. Wissen Sie, fragte sie, wann das letzte Schiff Richtung Kiel geht, und zeigte auf den kleinen Dampfer. Für heute ist es das. Da muss ich los. Sie stand zögerlich auf, aber ja, sie musste wohl. Vielen Dank, sagte sie. Er sah sie an, lächelte. Mach's gut, mein Dern, sagte er. Sie hatte die Bank umrundet und war hinunter zum Kai in Richtung Mole gegangen, hatte sich hier noch einmal umgedreht und gewunken. Sie hatte die Tränen, die ihr in den Augen standen, vor ihm verbergen wollten. Er hatte die Hand gehoben, sie einmal verschwenkt. Ein paar Wochen später, an einem warmen Sommertag, war sie noch einmal nach La Bue gefahren, hatte sich auf eine der vier Bänke gesetzt und gewartet. Aber der alte Peter war nicht gekommen. Wiederum ein paar Wochen darauf las sie im Lokalteil der Zeitung einen kleinen Bericht, der ihr aufgefallen war, weil daneben ein Foto von ihm abgebildet war, auf dem er verschmitzt lächelnd in die Kamera blickte. Er war gestorben. Seine Verdienste um den Ort, seine vielfältigen Ämter, seine humorige, menschenfreundliche Art wurden hervorgehoben und gewürdigt. Seine Art, Geschichten zu erzählen. Seemannsgarn war der hier gebrauchte Ausdruck. Er habe, hieß es, für einen echten La Bueer Fischerjungen sehr untypisch zeitlebens Angst vor dem Wasser gehabt. Auf die See hinausgefahren sei er nie. Nun habe er aber, ganz wunschgemäß, eine Seebestattung erhalten.